Willkommen bei Agrar Science Wissen Kompakt, dem Podcast der Habeleferraum bei Gumpenstein. Ich bin Andreas Stein wieder und wir widmen uns heute einem Thema, das die Schweinehaltung weiterhin herausfordert: Absetzdurchfall bei Ferkeln. Das Absetzen ist eine besonders kritische Phase. Nahrungsumstellung, physiologische Veränderungen, möglicherweise neue Gruppenbildungen und ein immer vorhandener Erregerdruck, etwa durch E. coli-Keime. Und das alles fordert das Immunsystem stark. Welche Maßnahmen helfen? Und was ist der aktuelle Wissensstand dazu? Das wollen wir heute beleuchten. Mein Gast ist Frau Diplom-Ingenieur Nora Durek vom Bio-Institut der Habeleferraum bei Gumpenstein. Sie forscht am Standort Wels zu Absetzdurchfall und berichtet über neue Strategien zur Vorbeugung und deren Umsetzung in der Praxis. Schön, dass du da bist, Nora. Ich freue mich auf das Gespräch über den Ferkeldurchfall. Nora, zu Beginn vielleicht, was ist überhaupt Absetzdurchfall? Warum ist das Thema so wichtig und von welchen Tieren sprechen wir jetzt hier aktuell?
Ja, hallo Andreas, danke, dass ich heute da sein darf. Wie du das ja auch schon angesprochen hast, geht es da um sehr junge Tiere. Das heißt, das Absetzen ist die Trennung der Ferkel von der Muttersau. Das wird im Biolandbau mit ungefähr 6 Wochen gemacht. Das heißt, wir haben da schon eine relativ lange Säugezeit.
Im konventionellen Bereich sind wir
ist
wo?
Ist es die Hälfte, circa? Also sind es 3 Wochen im Normalfall, genau. Mhm. Und also das heißt, wir haben hier schon eine relativ lange Säugezeit. Trotzdem ist einfach diese Trennung von der Muttersau für dieses sehr junge Lebewesen eine schwierige Phase. Wie du das schon angesprochen hast, wir haben oft eine Neugruppierung, die Tiere haben da neue Buchtenkollegen. Es ist sowieso eine neue Buchtenumwelt, das heißt vielleicht ein bisschen ein anderer Erregerdruck in diesem Bereich. Zusätzlich fallen mir die Immunglobuline, die über die Sauenmilch an das Ferkel abgegeben werden, weg. Das heißt, das haben wir dann gar nicht mehr. Das macht das Ferkel zusätzlich empfindlicher. Was einfach auch noch mit der Muttersau wegfällt, ist eben quasi, dass ich überhaupt eine Milch für das Ferkel habe. Das heißt, ich habe eine komplette Umstellung auf feste Nahrung. Mhm. Das ist auch wieder ein Stress für das Ferkel. Und all diese Dinge sind einfach Grund dafür, dass das Ferkel in dieser Phase eben besonders anfällig ist. Man muss sich das dann einfach auch so vorstellen, wie bei einem kleinen Kind: wenn dann ein Erreger da ist, ist dieses Lebewesen einfach besonders sensibel. Das heißt, ich habe einfach eine kurze Zeitspanne, in der ich handeln muss, damit ich keine Ausfälle habe. Das macht einfach dieses Thema oder diese Lebensphase im Ferkelleben so komplex.
Wenn man jetzt Absetzdurchfall ist nicht gleich Absetzdurchfall, oder? Es gibt ja zum Beispiel die Ödemerkrankungen oder den normalen klassischen Ferkeldurchfall. Kannst du uns das ein bisschen erklären, die Differenzierung zwischen diesen beiden Blöcken?
Genau, also es ist so, was du jetzt angesprochen hast, bezieht sich in erster Linie auf Erkrankungen, die durch E. coli-Keime hervorgerufen werden. Mhm. Gibt natürlich verschiedene Keime in der Stallumwelt, aber meistens sind die E. coli-Bakterien ausschlaggebend für einen Krankheitsverlauf, nennen wir es mal so. Mhm. Es gibt da sehr verschiedene Stämme, also man kann sich das grundsätzlich so vorstellen: E. coli-Keime müssen nicht allgemein als etwas Bösartiges gesehen werden. Es gibt auch apathogene Keime, die hat eigentlich jedes Säugetier im Darm. Die sind einfach Teil von diesem Mikrobiom und sind nicht schädlich, also machen nicht krank. Es gibt aber durchaus auch Stämme, die als krankmachend, also pathogen, angesehen werden müssen. Und da gibt es einfach verschiedene Verhalten, sage ich jetzt einmal, von diesem Bakterium, die dann tatsächlich zu einem Krankheitsausbruch führen.
Wenn jemand ein so ein Stamm pathogen ist, was ist das, was zeichnet den aus?
Genau. Also das sind zum einen haben diese Kolikeime sogenannte Fimbrien. Das kann man sich vorstellen wie so geiselartige Zellfortsätze, die sich am Darmlumen von den Ferkeln, also Darmschleimhaut, anheften. Mhm. Und sobald die angeheftet haben, das ist wie ein Schlüssel-in-Schloss-Prinzip, sprich ich brauche Rezeptoren in der Schleimhaut und eben diese entsprechenden Fimbrien. Und wenn die aufeinandertreffen, also wenn ich dieses Andocken sozusagen habe, fangen an, sich diese Keime explosionsartig zu vermehren und eben auch Toxine auszubilden.
Das sind dann die Pathogene. Die keine Fimbrien bilden, sind weniger pathogen. Kann man das so leinhaft so sagen?
Also es ist im Prinzip wirklich die Kombination aus Andocken, explosionsartige Vermehrung und Toxinausschüttung, die dann wirklich dieses krankmachende Potenzial ausmachen, so kann und man sagen.
Wenn jetzt solche Fimbrien-E. coli-Varianten andocken, was passiert im nächsten Schritt?
Also genau, ist genau diese Situation. Wenn sie andocken und ich dann diese Toxinausschüttung habe, ist das für das Lebewesen schädlich. Das heißt, auf der einen Seite kann es eben, wie vorher schon angesprochen, die Ödemkrankheit hervorrufen. Da schaut das Ganze so aus, dass die Zellmembranen durchlässig werden, Gewebe, also Flüssigkeit ins Gewebe austritt und auch in weiterer Folge eine Nervenschädigung eintritt. Mhm. Somit ist das Ferkel erkrankt und kann im schlimmsten Fall auch sterben daran.
Kann das man das optisch erkennen? So Ödem erkrankte genau, Ferkel haben ja ein besonderes Aussehen, oder?
Genau, das sieht man in erster Linie an den Augenlidern, die geschwollen sind. Alles andere würde man dann erst sehen, wenn man das Ferkel aufmacht, also quasi obduziert und sich das Innere von dem Ferkel anschaut. Also das Auffälligste von außen für den Landwirt sind die geschwollenen Augenlider. Also die sind ödemartig geschwollen und daran kann man es erkennen. Wichtig ist, also Durchfall kann bei der Ödemkrankheit auftreten, ist aber jetzt nicht das Hauptsymptom. Also das ist wichtig, dass man sich da im Klaren ist, wenn ein Ferkel diesen Keim hat, also das ist dieser F18 E. coli Keim, kann es einfach passieren, dass das Ferkel gar nicht das Durchfall hat. Also es kann auftreten, muss aber nicht.
Und trotzdem Ödem kriegen.
Hat aber genau dann dieses Ödem, diese Ödemkrankheit, die eben auch eine E. coli-Erkrankung ist.
Du hast vorher was von Toxinen gesprochen. Wo gehen die Toxine hin? Kommen die sozusagen in die Darmflüssigkeit, Futterbrei oder geht das ins Blut? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also im Normalfall würde ich das so beschreiben, dass diese Toxine über die Blutbahn dann ins Ferkel wandern und das ist eben genau das, was das Problem ist. Kann auch sein, dass die dann aufgasen etc. Also das ist einfach wirklich, aber diese Toxine sind zellschädigende Stoffe, die dann einfach das Ferkel krank machen.
Okay.
Und in weiterer Folge natürlich auch die Darmwand schädigen können. Also das sind alles Dinge, die das Ferkel, selbst wenn es so eine E. coli-Infektion überlebt, wirtschaftlich irgendwann uninteressant machen. Weil auch die Bakterien, die sich da einfach vermehren und die Darmwand schädigen, sowohl wie auch diese Zellgifte, einfach den Darm mehr oder weniger ineffizient machen. Und dadurch habe ich einfach dann das Problem, eben auch wenn das Ferkel überlebt, dass das für die Mast eigentlich nicht mehr interessant ist.
Das heißt, es ist ein Kümmerer. Die Nährstoffe, die sie fressen, werden nicht aufgenommen, marschieren sehr stark durch. Die Tiere leiden eigentlich dann weiter, oder?
Genau, also selbst wenn sie jetzt nicht krank sind und leiden in dem Sinne, dass es ihnen wirklich körperlich noch sehr schlecht geht, ist einfach der Darm vorgeschädigt und das Ferkel ist einfach für die Mast nicht mehr interessant.
Gut, jetzt gehen wir von der Ödemerkrankung ein bisschen weg zum normalen, klassischen Durchfall. Was spielt da die Rolle? Wie kommt es da zum Durchfall? Was sind da die Probleme?
Also die andere Geschichte mit dem F18-Durchfall ist, wir haben eben vorher auch schon über diesen Typ oder diesen Stamm F18 gesprochen. Vielleicht ist gut zu wissen, dieses F bezieht sich auf den Fimbrientyp. Das heißt, es ist auch wieder dieser F18-Fimbrientyp. Und da gibt es eben, wie wir vorher besprochen haben, zum einen den Subtyp, der die Ödemkrankheit auslöst, aber eben auch einen anderen Subtyp, der dann klassischen Absetzdurchfall bewirkt. Das heißt, wir haben hier nur ein bisschen es zeigt sich die Krankheit anders. Wir haben hier wirklich tatsächlich dann Durchfall, wässrige Durchfälle durch die Schädigung der Darmschleimhaut. Aber wir haben bei diesen anderen Subtypen eben keine Ödembildung. Das heißt, so kann man das ein bisschen unterscheiden. Es ist aber dieser Typ, also dieser Stamm F18, nur einer von vielen Typen, E. coli-Stämmen, die tatsächlich diese Probleme auslösen können. Es gibt ganz verschiedene Stämme und viele von denen können einfach verantwortlich dafür gemacht werden, dass ein Ferkel an Absetzdurchfall erkrankt.
Ihr habt ja auch einen Versuch dazu durchgeführt, auf den werden wir später noch eingehen. Meine Frage ist jetzt ein bisschen, was kann ich, und das gerade in der biologischen Landwirtschaft bemühen wir uns ja vorbeugend zu arbeiten, gar nicht so weit kommen zu lassen nach Möglichkeit. Was sind die Stellschrauben, die ich in der Fütterung, in der Haltung, im Management anwenden kann, unabhängig von der Zucht jetzt oder auch von Impfungen, um die Tiere bestmöglich vorzubereiten oder das zu verhindern bestmöglich?
Also da würde ich ganz entscheidend einmal auf die Fütterungstechnik eingehen wollen. Es ist einfach so, man muss sich die Geschichte so vorstellen, wenn das Ferkel von der Sau getrennt wird, diese ganze Stresssituation, die wir vorher einfach auch schon eingehend beleuchtet haben, bringt das Ferkel oft dazu, dass es dann einfach weniger frisst in den ersten Tagen. Aus Stress, das kann man sich einfach, glaube ich, recht bildlich vorstellen. Mhm. Jetzt ist das Problem, irgendwann kommt der Hunger und wenn die Ferkel dann viel Futter zur Verfügung haben, fressen sie oft genau zum falschen Zeitpunkt zu viel. Dadurch habe ich dann das Problem, dass der Mageninhalt nicht ausreichend durchsäuert. Mhm. Und somit haben diese Keime im Darm dann einfach die Möglichkeit zu überleben. Bei einem ausreichend durchsäuerten Mageninhalt wird es gar nicht erst so weit kommen. Und dementsprechend ist es wichtig, nach dem Absetzen darauf zu achten, dass man die Ferkel eher restriktiv füttert.
Sprich, das Woche über die Menge und die Konzentration.
Ganz
oder?
Genau. Mhm. Also es ist einfach wichtig, natürlich, dass ausreichend Protein angeboten wird. Das braucht das Ferkel zum Wachsen, das ist ganz klar. Wichtig ist aber, dass ich das Ferkel nicht ad libitum fressen lasse, was es quasi will, sondern dass man das eher so managt, dass die Ferkel mehrere Portionen pro Tag bekommen, aber immer relativ wenig. Mhm. Somit vermeide ich, dass diese Futterkurve dann kurzzeitig rauf schießt, das Ferkel zu viel frisst und ich diese Durchsäuerung, die eben sehr wichtig ist, um das Durchkommen von dem Keim eigentlich zu verhindern. Also das ist eine Sache.
Man bemüht sich ja auch sozusagen konzentrierte Rationen oder sehr wertvolles Protein, also gutes Aminosäurenmuster zu haben, genau. Weil ja gerade das Protein ja wichtig ist für die Krankheitsvorbeuge, Immunantwort, oder? Ich brauche das ja als Baustein auch.
Das auf jeden Fall, also das Ferkelfutter ist auf jeden Fall das, was am höchstwertigen sein muss, weil das Ferkel das aufnehmen kann, das muss schnell aufgenommen werden, gut aufgenommen werden. Es ist aber auch eine Option, dass man einen gewissen Prozentsatz Säure einmischt in die Ration, einfach um dem noch so ein bisschen vorzubeugen, dass man sagt, man durchsäuert durch das Futter noch zu, oder hilft die Durchsäuerung entsprechend hochzuhalten im Darm. Auch die Gabe von Silage zum Beispiel ist eine Option. Das ist ja auch leicht sauer. Also dass man einfach schaut, dass man Säure ins Tier bringt, um das Überleben der Keime im Ferkeldarm sozusagen auf einem Minimum zu halten.
Könnte ich auch wertvolle Mikroorganismen dazu mischen, sozusagen um diese Konkurrenzsituation zu haben. Ich gebe Milchsäurebakterien zum Beispiel dazu, um auch die E. coli zurückzudrängen, weil ja immer das ein Kampf um die Ressourcen auch ein bisschen ist, oder?
Genau, also das zum einen Milchsäure, man hätte das ja eben auch in der Silage drinnen, also über sowas kann man das machen. Im Bio haben wir einfach immer so ein bisschen das Problem, dass nicht alle Futterzusätze zugelassen sind für die biologische Haltung. Mhm. Also es gibt ganz vieles, es gibt auch durchaus Dinge, die interessant sind. Man muss sich aber einfach im Klaren sein, in der Biohaltung, es muss als Biofutter zugelassen sein und das ist nicht immer gegeben. Dementsprechend muss man sich da ein bisschen orientieren. Und die andere Sache, die du ansprichst, ist das Ausbringen von effektiven Mikroorganismen, aber das ist eher in der Stallumwelt. Sprich, wenn ich da gewaschen habe, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass ich eben durch das Waschen schon einen gewissen Erregerdruck, also dass ich den rausnehme, also Hygiene ist immer ein Thema. Und wenn ich da einfach noch zusätzlich solche effektiven Mikroorganismen ausbringe, kann ich einfach dadurch auch
helfen.
Versuchen. Das sind aber eben auch Management-Schrauben, die da jeder für sich entscheiden muss, ob er das eben machen möchte oder nicht, ist aber ein interessanter Ansatz.
Mhm. Genau. Vom Management her, Säugedauer...
hat definitiv eine Auswirkung. Also man kann einfach schon sagen, in der Natur wird das Schwein, also das Ferkel, viel länger gesäugt als in der klassischen Produktion. Wir sind aber beim Bio eh schon relativ hoch mit 6 Wochen, also doppelte Säugezeit. Es hat natürlich einen Einfluss, aber es ist nicht das Rätsel als letzte Lösung. Also wir haben auch im Bio natürlich immer noch Probleme damit. Und es ist einfach im Vergleich zum natürlichen Absetzen ist es einfach immer noch sehr, sehr kurz. Und wir haben einfach viele Ferkel. Klarerweise, kann man so jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber das Ferkel wird natürlich kürzer gesäugt als es sonst.
Du hast vorher ja auch den Futterwechsel angesprochen. Kann ich dem nicht auch schon unterstützend wirken, indem ich frühzeitig versuche, dass die Ferkel bei der Sau schon möglichst viel von diesem Ergänzungsfutter fressen, damit dann die Futterumstellung, die Anpassung sozusagen der Enzyme im Verdauungstrakt gleitender funktioniert. Kann ich da ein bisschen hilfreich unterwegs sein?
Kann man und sollte man auch, ist ein sehr guter Ansatz. Da gibt es auch verschiedene Wege, wie man das angehen kann. Bei uns ist es auf jeden Fall auch so, dass wir schon relativ früh Futter anbieten. Da kann man entweder schauen, dass die Ferkel bei der Sau mitfressen können sozusagen und das wirklich auch fördert, dass sie das sehen. Und bei der Sau tatsächlich das Säugendfutter mitfressen. Man kann aber auch versuchen, mit einem besonders hochwertigen, besonders schmackhaften Futter, dass man dann natürlich nur dem Ferkel anbietet, weil die Sau würde das in großen Mengen fressen, das geht dann ins Geld, dass man das so versucht. Grundsätzlich kann man sagen, so ab der zweiten Lebenswoche kann man versuchen, mal die Ferkel so ein bisschen zu triggern mit dem Futter und mehrfach täglich kommen, ein paar Brösel hingeben. Das muss dann aber wirklich sehr schmackhaft sein, also wirklich so früh wie möglich das Ferkel dran gewöhnen, dass es einfach zusätzlich Nahrung kriegt. Also das kann man machen und das sollte man auch machen. Damit kann man eben diesen extremen Stress, den die Ferkel hätten, wenn man quasi direkt von der Milch auf die feste Nahrung umsteigt, dass man das ein bisschen buffert. Also das auf jeden Fall.
Und natürlich, die Reinigung hast du schon angesprochen, prinzipiell zu schauen, dass in dieser Phase der Stall möglichst sauber ist, oder?
Das ist genau das, was du sagst, ist absolut essentiell. Also Reinigung in den Stallungen, wo die Ferkel quasi nach der Trennung von der Mutter hinkommen, ist die Hygiene ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz hoch zu halten, das muss eigentlich immer gereinigt werden, weil man kann sich einfach vorstellen, wenn ich da vorher Ferkel drinnen hatte, die eben diese Durchfallgeschehnisse miterlebt haben und ich reinige das nicht, ich denke, das ist dann liegt auf der Hand, dass sich die Tiere dann untereinander einfach anstecken. Also da ist es am wichtigsten.
Mit Ergänzungsfuttermitteln aus, spezielle, es gibt ja zum Beispiel Moortränken einzusetzen und dergleichen mehr. Habt ihr da Erfahrungen dazu?
Also kann man natürlich machen, das quasi als Wühlmaterial anzubieten. Das nehmen die Ferkel dann eben auch auf. Das kann man auf jeden Fall zusätzlich geben. Es hat auch einen gewissen Effekt, aber verhindern kann man es damit leider nicht. Also es ist eher so, wie man sich das bei Menschen vorstellt, dass bei Durchfallerkrankungen, wenn man dann so Tierkohle oder etc. nimmt, dass das einen guten Effekt hat, aber ganz vermeiden kann man es dadurch nicht. Ist aber gut, wenn man sowas vor Ort hat, einfach, dass man da ein bisschen, ich sage jetzt, mit biologischen Mitteln gegensteuert.
Wenn man so ins World Wide Web schaut und in diesem Bereich recherchiert, dann kommt gleich einmal das Thema Zucht auf Kolirresistenz. Und das habt ihr euch ja auch in einem Forschungsprojekt dann angeschaut. Kannst du da einleitend ein bisschen etwas dazu sagen, was erwartet man sich in der Zucht, wenn man resistente Linien züchtet, theoretisch, und dann schauen wir uns an, was praktisch herausgekommen ist.
Genau, also es gibt tatsächlich mittlerweile F18-resistente Genetik. Das ist auch ein toller Zugang, finde ich, und eine Errungenschaft der Tierzucht, dass es so etwas gibt.
F18-resistente Genetik auf der Schweineseite natürlich.
Genau, auf der Schweineseite. Und was heißt das jetzt im Detail? Wir haben das vorher besprochen, F18 bezieht sich auf den Fimbrientyp. Also das heißt, dieser spezielle Stamm und dessen Fimbrien.
Das ist jetzt ein Kolistamm von Hunderten.
Genau.
Und gegen diesen Stamm ist das Tier
ganz genau, das ist der Punkt.
Immun.
Das erstens einmal wirklich nur gegen diesen Stamm F18, sprich das, was wir vorher besprochen haben, unter anderem eben Ödemkrankheit und F18-Absetzdurchfall, das Tier resistent ist. Resistent bedeutet in dem Fall, ich habe den entsprechenden Rezeptor, der nötig wäre, um die Fimbrien an die Darmschleimhaut zu binden, nicht. Das ist genetisch nicht vorhanden.
In der Darmschleimhaut?
In der Darmschleimhaut.
Okay.
Sprich, Tiere, die unter Anführungszeichen resistent sind, besitzen die entsprechenden Fimbrien nicht. Mhm. Wenn jetzt ein Bakterium dieses Stammes sich in den Darm verirrt, also dort ankommt, hat es die Möglichkeit nicht, sich an die Darmschleimhaut zu binden.
Und wird ausgeschwemmt.
Kann sich genau dadurch nicht vermehren. Ich habe keine Toxinbildung und kein krankmachendes Potenzial.
Okay.
Das ist genau diese Geschichte, die sich aber eben nur auf diesen bestimmten Stamm bezieht. Das ist eben entscheidend.
Und jetzt habt ihr euch das in einem Versuch angeschaut. Das heißt, ihr habt durchaus auch in unserer Versuchsstation gibt es Ferkeldurchfall. Und der Ansatz war jetzt, schauen wir einmal, wie hoch ist der Effekt, wenn wir resistente Schweinelinien hätten, ob sich hier merklich etwas verringert, oder?
Ja, ganz genau, hast du genau richtig formuliert. Wir haben da allerdings in einem ersten Schritt sozusagen checken müssen, welche unserer Tiere sind überhaupt, bringen diese entsprechende, also die Sauen in dem Fall jetzt, wer hat diese resistente Genetik, bringt die mit. Mhm. Und diese Sauen wurden dann quasi mit entsprechend auch resistenten Ebern angepaart, damit wir rein erbig resistente Ferkel zeugen.
Wie also, kann ich das im Erbmaterial feststellen? Aus einer Standsprobe, aus dem Ohr?
Genau. Da wird eine Gewebeprobe genommen. Wir haben das damals eben über eine Zuchtorganisation machen lassen. Das wurde genetisch analysiert und wir haben dann eben quasi über diese Gewebeprobe die Bestätigung bekommen, welche unserer Sauen diese resistente Genetik mitbringen. Mhm. Wie schon gesagt, dann angepaart mit entsprechenden Ebern und dann haben wir eben diese resistenten Ferkel gezeugt.
Das und daneben haben wir andere Sauen gehabt, die waren nicht resistent und die waren die Kontrollgruppe sozusagen.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Beziehungsweise eben die Ferkel dann, die diese, die auf also rein erbig homozygot diese Resistenz mitbringen. Genau, und der Versuch hat dann eben so ausgeschaut, wie du das schon richtig beschrieben hast. Wir hatten die Kontrollgruppe an nicht resistenten Ferkeln und die Versuchsgruppe resistente Ferkel und haben uns eben an vier aufeinanderfolgenden Tagen nach dem Absetzen die Kotkonsistenz von diesen Ferkeln angeschaut. Mhm. Sprich, hat das Ferkel normalen Kot, ist der geformt, ist der fest, ist das eher breiig oder ist das wirklich wässrig, flüssig, so dass ich sage, das Ferkel hat Durchfall und ich muss da jetzt vorgehen. Mhm. Also das war quasi so diese Methodik, die kann man sich so vorstellen. Und wir haben uns dann einfach angeschaut, die Häufigkeiten vom Auftreten von diesem Absetzdurchfall, sprich, wässriger, flüssiger Kot, habe ich da Unterschiede zwischen der resistenten Genetik und der nicht resistenten Genetik? Also gibt es da einen Unterschied in der Häufigkeit?
Wenn man so landläufig diskutiert, hört man ja oft, wenn ich resistente Tiere habe, dann ist alles gut. Jetzt kommen wir zum Ergebnis.
Ja, genau. Und das ist ein bisschen so der springende Punkt an der Sache. Leider ist es so, dass wir keinen Unterschied gefunden haben. Sprich, auch Ferkel, die resistente Genetik mitbringen, sind nicht vor dem Auftreten von Absetzdurchfall gefeit. Das heißt, wir haben einfach hier wirklich das Entscheidende. Sie sind zwar gegen einen speziellen Stamm resistent, aber es muss nicht heißen, dass dieser eine Stamm, gegen den sie resistent sind, dann die eigentliche Durchfallproblematik verschärft und mit sich bringt.
Also zusammengefasst, der Effekt ist nur dort zu erwarten, wo wirklich der Hauptschaderreger genau jener ist, gegen den die Tiere resistent sind.
Ganz genau richtig. Du hast es auf den Punkt gebracht, das ist genau das Problem. Und wenn ich mir da nicht zu 100% sicher bin, dass das mein einziger oder mein Hauptschaderreger ist in der ganzen Geschichte, dann werde ich eventuell auch, wenn ich meine Genetik umstelle, Probleme mit Absetzdurchfall haben. Und das ist ganz wichtig, dass man sich eben dieser Sache bewusst ist und da nicht irgendwelche Entscheidungen über den Zaun bricht, weil es ist einfach nicht der Weisheit letzter Schluss.
Man muss ja auch wissen, wenn ich züchte in diese Richtung, das verursacht ja Aufwand und auch Kosten und es dauert auch seine Zeit, bis ich die Resistenzen dann wirklich vor Ort habe.
Sprichst du ein wichtiges Thema an, weil es ja dann doch oft so ist, dass man eventuell auch sehr gute Sauen hat oder einen sehr, sehr stabilen Bestand, wo man eigentlich zufrieden ist.
Und dann kauft man sich vielleicht sogar Probleme zu, weil man jetzt den Sauenbestand umdreht. Also, wenn man in diese Richtung geht, macht es also nur Sinn, wenn man vorher ein Screening macht überhaupt. Wer ist mein Haupterreger oder Problem?
Genau.
E. coli, oder?
Genau, das ist ganz wichtig. Das würde ich aber sowieso empfehlen. Also das ist immer gut zu wissen, wer ist da eigentlich mein Problem oder was habe ich da für ein Keimspektrum in meinem Betrieb. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber bevor ich dann wirtschaftlich große Schritte einleite und sage, ich möchte da wirklich was verändern und meine Genetik umstellen, da muss ich mir schon wirklich sicher sein, dass das ausschließlich auf diesen Keim passiert. Was ich da auch noch hinzufügen möchte, es kann natürlich auch immer sein, und das würde ich einfach auch in der Biologie von der Sache so sehen, dass sich das Keimspektrum durchaus auch verschieben kann. Das heißt, es kann sein, wenn ich einen Erreger, wenn ich jetzt definiere, es ist der F18-Keim und dann stelle ich meine Genetik um, dass sich das Keimspektrum, weil es sich einfach nicht mehr dort etablieren kann, irgendwo anders hin verschiebt, dann habe ich meine Ferkel, die sind gegen F18 resistent, aber eventuell kommt dann, es gibt sie nicht mehr. Mhm. Also man muss da schon wirklich auch ein bisschen weiterdenken, wie gehe ich vor und was hat Sinn, weil grundsätzlich ist die Zucht auf E. coli-Resistenz eine tolle Sache, ich finde das großartig, dass sowas geht, man darf es aber einfach nicht als der Weisheit letzten Schluss verstehen, weil das wäre ein fataler Fehler.
Wie macht man so ein Screening bei den Kotproben? Wie geht man da vor? Kann man das wo einschicken? Bekommt man da quantitative oder nur qualitative Ergebnisse? Wie schaut sowas aus?
Also allgemein würde ich da einfach immer empfehlen, dass man sich mit dem Haus, also mit dem Bestandstierarzt abspricht, einfach weil der hat das schon gemacht, der kennt sich da aus. Aber die Methodik ist relativ einfach. Also man nimmt im Normalfall einen Kotabstrich und schickt den ein. Das heißt, da wird dann ein Ausstrich gemacht und dann schauen sich die quasi dort an, welcher Keim ist da drinnen, also was ist da mein Erregerproblem.
So okay, und dann schauen wir das bei den Ferkel an.
Genau.
Und muss nicht die Erkrankten nur beproben, sondern...
Das ist das, was am meisten Sinn macht, natürlich die erkrankten Ferkel sich anzuschauen, weil ich sage jetzt einmal, bei einem gesunden Ferkel kann es schon sein, dass ich da irgendwas finde, aber interessant sind ja tatsächlich die Ferkel, die dann wirklich Durchfall haben. Okay. Also das würde ich schon so machen. Ich empfehle da einfach immer Rücksprache eben mit dem Tierarzt zu halten, weil der kennt sich da sicher am besten aus und da kann man dann nichts falsch machen, sagen wir es einmal so. Also das ist einfach das, was ich empfehlen würde, damit man da kein Geld ausgibt, das dann falsch investiert.
Ja. Du beschäftigst dich ja auch weiterhin mit diesem Thema und du hast mir vorher schon gesagt, wohin du jetzt ein bisschen denkst, und das sind sozusagen Impfungen. Kannst du mir das ein bisschen erklären, was da der Ansatz daran ist, wie das wirken soll oder wirkt und ja, was es da schon an Literaturergebnissen vielleicht auch gibt?
Also was wir jetzt in einem weiteren Schritt vorhaben, ist uns anzuschauen, ob es ein sogenannter stahlspezifischer Impfstoff eventuell helfen kann. Mhm. Sprich, das, was wir vorher besprochen haben, einfach die Probennahme an erkrankten Ferkel, also direkt sich anzuschauen, wer ist da überhaupt das Problem im Ferkeldarm, und dann zu schauen, also da gibt es einfach die Möglichkeit, so einen stahlspezifischen Impfstoff vorbereiten zu lassen und sich einfach anzuschauen, macht das dann einen Unterschied im Auftreten der Keime. Also im Prinzip das, was wir vorher auch schon geredet haben, F18 rauszunehmen auf der einen Seite, ist eine gute Möglichkeit, aber wenn das Keimspektrum irgendwo ein bisschen anders liegt, dann genau dort anzusetzen und zu sagen, ich mache das Ferkel abwehrkräftiger gegenüber dem Keim, der dann tatsächlich in meiner Stallumwelt ist.
Wie kann man sich das vorstellen, chemisch, physiologisch? Wie wirkt die Impfung im Darm direkt? Oder wie, wo ist der Effekt? Oder ist dann die Immunantwort schneller da beim Ferkel, wie wir es in der Humanmedizin auch nutzen?
Ich würd es ähnlich verstehen. Man präsentiert dem Organismus einen speziellen Schaderreger und macht ihn sozusagen aufmerksam darauf, wer das ist. Und
er kann in kurzer Zeit schnell darauf reagieren und hat das richtige Rezept in der Hand sozusagen.
Genau, und es ist nicht die erste Begegnung. Das heißt, man hat schon vorausgesetzt, dass sich die irgendwie, also dass der Körper eine gewisse Immunabwehr gegen diesen Erreger dann in der Tasche hat, wenn man das so formulieren möchte. Also das wäre so die Idee dahinter.
Ist das Thema betriebsindividueller Impfstoff in dem Zusammenhang schon praxistauglich? Wird das schon in der Praxis verwendet oder ist das jetzt ein Forschungsthema? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie viel kostet so etwas, so ein Prozess? Kannst du das schon abschätzen?
Also es ist so, dass das durchaus schon benutzt wird oder praktiziert wird, allerdings eher bei Ferkeldurchfällen, wo dann eher die Sauen geimpft werden. Sprich, das ist ein bisschen ein anderer Zugang. Das Formulieren eines Impfstoffes in der Phase des Absetzens ist jetzt noch nicht ganz so gängig. Also kann man schon auch machen. Da sind wir aber natürlich interessiert, das einmal auszuprobieren. Und mir ganz wichtig ist, am Ende des Tages dann einfach so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen zu können. Also ich sage mal, da kann man gespannt bleiben. Ich kann jetzt aktuell noch keine konkreten Zahlen nennen, weil das Teil unseres Projekts sein wird, dass wir uns einfach anschauen oder ich mir anschauen möchte, was sind die Kosten, die ich eventuell aufbringen muss, wenn ich erkrankte Ferkel habe und die mit Antibiotika versorgen muss. Das ist auch nicht billig. Also das kostet sogar sehr viel Geld, wenn man einen gewissen Prozentsatz erkrankter Ferkel hat. Und wie schaut es aus im Gegenzug dazu, wenn ich eben so einen Impfstoff formulieren kann? Habe ich einen Vorteil? Tut sich da was? Habe ich dann weniger Ferkel, die ich behandeln muss? Also da kann ich dir also jetzt noch keine konkreten Zahlen liefern. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidendes Output, was ich über diesen Versuch gern generieren möchte. Einfach den Menschen, die Schweine halten und Ferkel produzieren, zu sagen, das ist dein Vorteil, das ist das, was man sozusagen erreicht mit so etwas, und das ist mein Mehrkostenaufwand oder eben mein Gewinn. Also das ist eigentlich der Sinn der Sache. Also was das genau kostet und was es dann für einen Mehrwert hat, das wird sich dann einfach zeigen, und das ist eben wichtig, dass man sich das einmal genau anschaut.
Wir kommen schon zum Schluss von unserem Podcast. Man hört ja oft, früher war alles besser. Ist das so?
Ich würde davon ausgehen, es war früher vieles einfacher, weil die Menge an Tieren, die wir halten, einfach damals eine andere war. Mit erhöhten Produktionszahlen kommen natürlich ein bisschen andere Probleme. Ich glaube aber nicht, dass das alles früher besser war, sondern einfach vielleicht vieles auch übergangen worden ist. Also es ist, man muss mit der Zeit gehen, das kann man so nicht, das würde ich einfach so nicht unterschreiben wollen. Es ändern sich die Dinge und vieles wird vielleicht ein bisschen komplexer, aber wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile auch andere Möglichkeiten, gewisse Dinge dann
zu beheben. Weil es ist ja auch tierwohlrelevant, tierschutzrelevant, oder?
Natürlich. Und die Möglichkeit, einfach erstens forschen zu können in diese Richtung, dann eventuell auch was verabreichen zu können, wenn ich Probleme habe. Ich denke, das war einfach früher nicht ganz so gegeben, und es ist schön, dass man da einfach Möglichkeiten hat heutzutage.
Gut, Nora, ich danke dir vielmals für diese Podcast-Möglichkeit, dass du uns mitgenommen hast, obwohl noch nicht alles geklärt ist. Aber ihr wisst, einige wichtige Bausteine sind geprüft. Es gibt kein Wundermittel, das haben wir auch gehört. Keinesfalls ist es die Zucht alleine. Es macht also Sinn, hier am Thema dran zu bleiben, und ich wünsche dir weiterhin in eurer Forschung alles Gute. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören, und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und auch weitersagen. Wir haben sehr viele wertvolle Beiträge schon aufgenommen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duftanstalt.